Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir bei diesen guten äußeren Bedingungen heute Morgen hier zusammen sein können. Und es ist gar nicht lästig, wenn die Fenster offen sind, sonst musste man als das Genick einziehen, weil es doch kühl geworden ist heute Morgen. Da passt es, denke ich, ganz gut. Ja, Michael, wenn du das Gleiche gemacht hast wie Abraham, dann ist es wunderbar. Abraham ist der Mann des Glaubens und was im Glauben geschieht, das segnet Gott auch. Von daher bin ich zuversichtlich und ich hoffe, du kannst dich heute Morgen schon nicht all den Zusagen erwehren, die bereit sind, mitzuhelfen an diesem Tag. Das übrigens eine gute Gelegenheit ist, auch als Gemeinde sich zu präsentieren und da zu sein und für Kinder ein attraktives Programm zu bieten und nicht nur ein attraktives Programm, sondern auch einen guten Inhalt, wo wir die gute Botschaft weitersagen und weiter transportieren. Ja, Andreas hat schon gesagt, heute wollen wir in eine kleine Sommerpredigtreihe starten. Ursprünglich sind mal 5 Personen aus dem Alten Testament geplant gewesen. Es kann sein, dass sich das jetzt auf 4 reduziert, weil wir irgendwann einen Gastprediger bekommen und ich bin mir nicht sicher, ob der in unsere Predigtreihe da, Tobias nickt, er wird da sich einklinken. Also von daher bleibt es dann bei 5 Personen aus dem Alten Testament und jedes Mal wird es darum gehen, von Gott erwählt zu sein. Wie hat Gott diese Personen aus dem Alten Testament erwählt? 3 Gesichtspunkte wollen wir uns da jeweils immer anschauen. Einmal Berufung, wie hat alles angefangen mit diesen Personen? Und dann die Reaktion darauf, die Wendepunkte im Leben von diesen Menschen, was ist passiert, nachdem Gott berufen hat? Und dann das Zeugnis, die Anwendung, was ist die Bedeutung für uns von dem, was damals geschehen ist. Also Berufung, dann die Reaktion darauf und was bedeutet das für uns heute. Diese 3 Gesichtspunkte jeweils für alle diese 5 Personen aus dem Alten Testament. Ja, ihr seht die Folie. Abraham, ein Nomade, schreibt Weltgeschichte und da fliegt der Superman da vor der Silhouette von irgendeiner großen Stadt, New York oder ich weiß es nicht ganz genau. Ist das nicht ein bisschen zu reißerisch, wenn man dem Abraham sowas unterschiebt? War Abraham ein Überflieger, dem wir alle nicht das Wasser bieten können? Ich werde versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Abraham, so heißt er übrigens erst seit seinem 99. Lebensjahr. Vorher war er der Abram. Ich bleibe aber aus praktischen Gründen, seht mir das einfach nahe, bei Abraham, weil sonst muss man da immer ständig hin und her wechseln und dann will man Abram sagen und sagt dann doch Abraham. Dennoch, die 2 Namen haben große unterschiedliche Bedeutung. Abram, das gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das übersetzen kann. Ich habe mich für eine Variante entschieden. Erhaben durch seinen Vater. Abram bedeutet erhaben durch seinen Vater. Also da wird die irdische Abstammung von seinem Vater betont. Und dann der andere Name, Abraham, nur ganz wenige Änderungen. Das bedeutet Vater vieler Völker. Vieler Völker. Abraham ist ja das Urbild des Glaubens und alle Menschen durch alle Generationen hindurch, die glauben, alle gläubigen Menschen durch alle Nationen hindurch, die glauben, das sind Nachkommen von Abraham. Von daher sind wir auch im übertragenen Sinn Nachkommen von Abraham. Deshalb ist er der Vater vieler Völker. Das, was ihm damals schon zugesagt worden ist, Das stimmt bis in unsere heutige Zeit. Ja, nochmal zu der Frage, war Abraham dieser abgehobene geistliche Überflieger? Nein, ich glaube es nicht, dass er das war. Er war ein Mensch wie wir, aus Fleisch und Blut. Er war verheiratet, er war Teil einer Familie, er lebte in einem Familienverband, in einer Familienclan. Er hatte 2 Brüder, die uns namentlich genannt werden, der Nahor und der Haran. Er war mit seiner Frau Sarai verheiratet. Aber, und jetzt kommt es, Aber gleichzeitig ist Abraham der Mann des Glaubens. Der Mann des Glaubens schlechthin. Und deshalb taucht er auch an vielen Stellen im Alten Testament eben als dieser Mann des Glaubens auch. Auch im Neuen Testament taucht er auf, wenn es um Vertrauen auf Gott geht, wenn es um Glauben an Gott geht. Da taucht immer wieder der Name von Abraham auf. Die Propheten, Jesus, Paulus, greifen auf Abraham zurück und fordern uns auf dazu, diese Gesinnung von Abraham zu haben, nämlich diese innere Haltung, die Abraham hatte, indem er Gott vertraut hat. Praktisch so zu handeln, so zu denken wie Abraham. Paulus baut seine Rechtfertigungslehre auf diesen Glauben des Abrahams auf. Gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus, so wie Abraham an Gott geglaubt hat. Daraus entsteht gerecht. Und das heißt, Abraham wurde gerecht, weil er Gott geglaubt hat. Es geht also nicht um diese alte Geschichte oder um diese alten Geschichten im Alten Testament, sondern es geht um die Haltung von den Menschen. Es geht in diesem Fall um die innere Haltung von Abraham. Und da spielt diese Geschichte natürlich wunderbar mit rein. Und das gehört zusammen, die Geschichte und der Glauben von Abraham. Aber für uns geht es nicht in erster Linie um die alte Geschichte, sondern um das, was dahinter steht, nämlich um diesen Glauben, den der Abraham gehabt hat. Und von daher stimmt es, ein Nomade schreibt Weltgeschichte. Tatsächlich. Das hätte er nie gedacht. Und ich weiß nicht, was er selber aufgeschrieben hat, aber jedenfalls beschäftigen wir uns heute noch und in der ganzen Welt, wo immer Menschen zusammenkommen und die Bibel lesen, da ist Abraham ein Begriff und nicht nur ein Namensbegriff, sondern Abraham steht für Glaube an Gott, für Vertrauen, für tiefes Vertrauen an den lebendigen Gott. Ein paar Fakten zur besseren Einordnung. Abraham verließ, also damals noch, wie gesagt, der Abraham, verließ vor seiner Berufung mit seinem Vater, dem Terach, mit seiner Frau Sarai und mit seinem Neffen Lot sein ursprüngliches Umfeld in Ur, in Chaldea. Das ist am Unterlauf des Euphrats im heutigen Irak. Und wir können und dürfen annehmen, dass es sich in Ur, in dieser Region, wo Abraham ursprünglich gelebt hat, um ein bedeutendes und großartiges Kulturzentrum auch gehandelt hat. Aber vermutlich ist dort auch Götzendienst gepflegt worden. Es gibt im Josua, Kapitel 24, Vers 2, jetzt habe ich es übrigens gefunden, Andreas, was wir heute Morgen gesucht haben, gibt es einen Hinweis, dass dort Götzendienst gepflegt worden ist. Und mit diesen genannten Personen, da ist Abraham nach Haran gezogen, Richtung Norden könnte man sagen. Ungefähr 1000 Kilometer sind das gewesen, von Ur bis nach Haran. Für die damaligen Verhältnisse ein ganz schönes Stück. Von Nordmesopotamien von Haran bis nach Nordmesopotamien in der heutigen Türkei ist das. Um ein bisschen so das Gefühl dafür zu bekommen, das wäre, wie wenn man von Heilbronn aus in die Mitte nach Dänemark gehen würde, nach Aarhus, das ist so ungefähr in der Mitte von Dänemark. Diese Distanz haben die hinter sich gebracht, von Ur bis Haran. Oder wenn man Richtung Süden gehen würde, dann wäre es von Heilbronn bis ungefähr Marseille in Frankreich, in Südfrankreich. Also das waren nicht nur ein paar Kilometer, die da hinter sich gebracht haben. Ich lese uns einmal den Text, der das beschreibt, was ich gerade in kurzen Sachen gesagt habe. Das steht im 1. Mose Kapitel 7, Kapitel 11, 1. Mose Kapitel 11, ab dem Vers 27. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran, eben wie gesagt die beiden Brüder. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahm sich Abraham und Nahor Frauen, Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und jetzt kommt's, da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Damals hatten sie schon dieses Ziel. Und sie kamen nach Haran, eben diesen 1000 Kilometer Marsch, und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Noch vor der eigentlichen Berufung von Abraham können wir hier eine Anwendung lernen. Und ich glaube, dass die gar nicht unwichtig ist, sondern dass die bedeutsam ist, auch für unsere heutige Zeit. Abraham verlässt mit seinem Vater Terach die Stadt Ur, wo, wie gesagt, Götzendienst üblich war und wo Götzendienst getrieben wurde. Die Bibel nennt keinen Grund, weshalb das geschehen ist, weshalb die damals aufgebrochen sind. Und deshalb gibt es auch keine Verheißung für diesen Aufbruch, für diesen Marsch, den sie da gemacht haben. Aber sie haben dieses gottlose, diesen götzendienerisches Umfeld haben sie verlassen. Für uns geht das nicht immer. Wir können nicht immer den Wohnort wechseln, wenn da gottlose Einflüsse sind. Aber, ihr Lieben, was wir tun können, wir können innerlich, und ich glaube, wir müssen das auch tun, auf Distanz gehen, wenn wir merken, da ist ein Umfeld, in dem wir leben, das uns eher nach unten ziehen will, als dass unser geistliches Leben fördert. Petrus wählt ein drastisches Bild. Er sagt einmal in seinem ersten Brief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen. Und das hat der Feind, das hat der Satan immer auch im Hinterkopf. Und deshalb ist es gut für uns, wenn wir da auf Distanz gehen, wo schädliche Einflüsse sind, die uns in unserem geistlichen Vorwärtskommen hindern wollen und die uns da im Weg sind. Ihr kennt vermutlich diesen flotten Spruch, den man immer wieder einmal hört, im Krieg und im Kino sind die besten Plätze hinten. Und das stimmt natürlich auch, ja. Da ist man vermutlich am wenigsten in Gefahr, beziehungsweise sieht am besten. Das kann man und das dürfen wir auf unsere geistliche Situation übertragen, dass wir da auf Distanz gehen, wo wieder göttliche Einflüsse sind und einfach das zurücklassen. Wie gesagt, man kann es nicht immer, dass man den Wohnort wechselt, aber man kann innerlich eben auf Distanz gehen. Vielleicht bedeutet das auch mal, dass Freundschaften da in die Brüche gehen, wo wir merken, das ist eigentlich eher schädlich für mein Leben. Dann mit Kapitel 12 beginnt die eigentliche Berufung. Und ich lese nur mal einen ganz kleinen Teil am Anfang von diesem Kapitel 12. Und das beginnt so, und der Herr sprach zu Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham. Interessant, wie am Beginn der Welt Gott gesprochen hat, so beginnt auch die Geschichte von Abraham damit, dass Gott zu ihm spricht. Er hatte keine Gotteserscheinung, das wäre sicher dagestanden. Gott spricht nur, in Anführungszeichen, zu Abraham. Wir wissen es nicht, hat er eine akustische Stimme gehört, tatsächlich, dass er Gott gehört hat? Oder war es ein stimmloses, inneres Hören? Das gibt es ja auch, dass wir so den Eindruck haben, ich höre jetzt etwas, ohne dass wir tatsächlich eine akustische Stimme hören. Wir wissen es nicht. Aber klar war, Gott hat zu Abraham gesprochen. Und zwar so eindeutig und so klar, dass das für ihn der Ausgangspunkt gewesen ist. Und auf dieses Reden Gottes hat er sich dann auch auf den Weg gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von uns das auch schon erlebt hat. Dieses Reden Gottes, egal ob als innere Stimme oder als in einer Predigt oder beim Lesen von Gottes Wort oder vielleicht von einem guten geistlichen Buch. Gott hat viele Möglichkeiten, wie er zu uns reden kann. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass der ein oder andere das erzählen könnte. Ja, da war der Moment, wo Gott eindeutig zu mir gesprochen hat. Und wie gesagt, das ist auch heute noch so. Wenn wir die Bibel lesen, dann redet Gott zu uns. Wir sind uns dem oft viel zu wenig bewusst. In der Predigt redet Gott zu uns. Vielleicht nicht immer gleich intensiv, aber er redet. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht mehr redet. Das Problem ist eher, dass wir nicht mehr so hinhören, wie das eigentlich notwendig wäre. Vielleicht nicht mehr so intensiv hinhören, wie das notwendig wäre. Manchmal wollen wir auch nicht hören. Es ist eine Willensentscheidung, dass wir einfach, nein, das passt mir jetzt nicht, und wir hören an Gottes Reden vorbei. Wie gut, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass er nicht nachtragend ist und dass er immer wieder trotzdem neu anfängt, zu uns zu reden, auch wenn wir vielleicht einmal willentlich an ihm und an seinem Willen vorbei gehört haben. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Dem wollen wir uns jetzt zuwenden. 1. Mose Kapitel 12, wo ich schon den ersten Teil gelesen habe. Ich lese jetzt mal die ersten 4 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, habe ich gerade gesagt, und jetzt kommt es, was er sagt: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann kommt etwas Wunderbares. Ihr könnt mal mitverfolgen. 7 Verheißungen. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da kommt's. Abraham, dieser Name, Vater vieler Völker. Haran war nicht das eigentliche Ziel, als sie damals in Ur in Chaldea aufgebrochen sind. Allenfalls ein Zwischenziel. Warum sind sie in Haran hängen geblieben? Wir wissen es nicht. Aber die Frage, die uns deshalb heute Morgen beschäftigen kann: Gibt es in unserem Leben auch so ein Haran, dass wir vielleicht auf halber Strecke irgendwo hängen geblieben sind und vielleicht noch immer hängen, obwohl Gott eigentlich Kanaan für uns gedacht hat und uns zugedacht hat? Aber wir hängen aus irgendwelchen Gründen auf halbem Wege fest, immer noch in Haran. Manches Mal sind das vielleicht belanglose Dinge, vielleicht manchmal die Karriere, an der wir zu sehr festhängen, oder sonst Menschen oder irgendwelche Hobbys. Gibt es alle möglichen und unmöglichen Dinge. Lasst uns nicht in Haran bleiben, sondern wenn Gott uns für das Land Kanaan vorgesehen hat, dass wir nicht auf der halben Strecke bleiben. Die Aufforderung an Abraham, und heute Morgen gilt sie auch uns, die hat 2 Teile. Das erste ist verlassen, habe ich gerade gelesen. Gott sagt zu Abraham: Verlass den Ort, wo du bist, und verlass deine Verwandtschaft. Das alte, seitherige Umfeld zu verlassen, um in ein Land zu gehen, das Gott ihm zeigen will. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich denke, für uns planungsorientierten Deutschen ist das eine echte Herausforderung. Wir wissen gern, wo wir hingehen. Egal, ob wir Urlaub machen oder sonst, wir planen Früher hat man die Karte vorgenommen und sich das aufgeschrieben. Heute stellt man das Navigationsgerät ein. Aufbrechen, ohne ein Ziel zu kennen, das geht uns nicht runter wie Öl. Das ist eine Herausforderung. Da tun wir uns schwer. Nicht nur als Deutsche, ich glaube überhaupt als Menschen. Oder auch Familienbande zurückzulassen und die abzuschneiden. Das ist etwas, was man in der Regel nicht so einfach tut. Allenfalls, man ist total zerstritten und selbst dann hat man immer noch Kontakt in der Regel zu seiner Familie. Also von daher ist das eine echte Herausforderung, was Gott da an den Abraham spricht, dieses doppelte Verlassen von seinem seitherigen Wohnort und von der Familie. Und beides ist ja auch gar nicht anders möglich. Wenn das eine geschieht, dann geschieht auch das andere. Aber diese Aufforderung, die Gott an Abraham ausspricht, das ist auch für mich ein Akt der Gnade, indem er eben das ursprüngliche Ziel wieder in den Mittelpunkt bringt. Das war schon von Anfang an, nämlich das Land Kanaan, wo er mit seinem Vater aufbrechen wollte. So haben wir es jedenfalls gelesen in Kapitel 11. Ein Akt der Gnade, um nicht in Haran hängen zu bleiben. Deshalb spricht Gott erneut, geh aus und peil das Land Kanaan an. Dazu bist du gedacht. Also, verlassen im Sinn von zurücklassen. Und das Zweite ist genau das gleiche Wort, verlassen, aber diesmal in einem ganz anderen Sinn, in einer anderen Bedeutung, nämlich sich auf Gott verlassen. Das gleiche Wort, zwei unterschiedliche Bedeutungen. Sicherheit zurücklassen. Auf Gott verlassen, Sicherheit zurücklassen. Auch das ist beides kein Spaziergang. Es ist uns nicht immer in die Wiege gelegt, dass wir einfach so vertrauen. Aber ihr Lieben, wir können das. Manchmal sagen Leute, ich kann nicht glauben. Das stimmt nicht. Wir glauben alle zigfach an jedem Tag. Diejenigen, die schon einmal eine Flugreise gemacht haben, die vertrauen dem Piloten. Ich kenne niemanden, der bei der Fluggesellschaft angefragt hat, ob der Pilot auch eine gültige Lizenz besitzt oder der am Cockpit angefragt hat oder bei den Stewardessen. Kann der das auch? Wir vertrauen, dass die das tatsächlich können. Die Leute, die im Tower sitzen, dass die richtigen Kommandos geben. Jetzt ist die Flugbahn frei, jetzt könnt ihr starten. Es kommt niemand entgegen. Wir vertrauen Piloten, wir vertrauen Ärzten, wir vertrauen Apotheker, dass wenn wir das Rezept hingeben, dass der uns die richtigen Medikamente gibt. Wir vertrauen unseren Autos, wenn wir einsteigen. Eigentlich sollten wir die Lichter prüfen und die Bremsen und was weiß ich was alles. Tun wir aber nicht. Wir steigen ein, fahren los, treten auf die Bremse und glauben ganz fest, dass die jetzt auch funktioniert. Hat ja auch seinen Grund, dass wir das glauben, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben in der Regel. Wir vertrauen sogar grünen Ampeln. Wenn die Ampel auf grün schaltet, wer steigt aus und guckt, ob die Kreuzung frei ist? Niemand. Wir vertrauen darauf. Wir können das, ihr lieben Leute. Es ist Vertrauen, die Fähigkeit zu vertrauen ist in uns angelegt und wir tun es auch täglich. Nur wenn es um das Vertrauen in Gott geht, das Vertrauen, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann tun wir uns manches Mal schwer, dann sind wir zurückhaltend und ablehnend. Und es ist sicher kein Zufall, dass das, was ich in den Versen 2 und 3 gelesen habe, dass Gott das nachschiebt, dass er nicht nur sagt, Abraham, geh aus deiner Verwandtschaft und lass auch alles andere zurück, sondern dass er diese 7 Segenszusagen nachschiebt, wie eine Art Aufforderung. Es ist nicht umsonst, wenn du gehst, wie eine Art Bonbon, eine Süßigkeit, obwohl Gott das eigentlich nicht notwendig hätte. Ich will dich zum großen Volk machen sagt er einem kinderlosen Ehepaar. Herausforderung pur. Ich will dich segnen, dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Jesus sagt im Neuen Testament einmal etwas Ähnliches. Wer verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfältig das erstattet bekommen. Ich kann jetzt nicht auf diese Segensverheißungen im Einzelnen eingehen, aber es ist wunderbar, dass da nicht nur eine Forderung gestellt wird, ja, sondern dass da auch so unendlich große Segenszusagen gegeben werden. Das darf uns ermutigen. Gott ist ein wunderbarer Gott und Herr. Der Bibeltext lässt jetzt offen, ob Abraham eine Blitzentscheidung getroffen hat. Als er das gehört hat, gesagt, wir packen zusammen, es gibt einen Aufbruch. Oder ob er abgewogen hat, ob er eine Risikoanalyse gemacht hat, wie wir Deutschen das vielleicht machen würden. Ob er das Verlassen mit der Familie, mit Angehörigen besprochen hat. Ob er abgewogen hat zwischen dem, was es kostet, jetzt zu gehen, und die Segensverheißungen, die ja dem auch gegenüberstehen, der eine Abwägung da getroffen hat. Wir wissen nicht, wie lange er für die Antwort gebraucht hat und mit wem er sich besprochen hat. Aber, ihr Lieben, wir kennen das Ergebnis. Wir wissen, was Abraham getan hat, nämlich er ist gegangen. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So steht es im Vers 7. Wenn man das so liest, das klingt alles recht nüchtern und sachlich. Wie eine Art himmlisches Telefongespräch. Gott ruft an, der Abraham nimmt ab. Gott sagt, was er will. Der Abraham nickt und legt dann auf und geht. So einfach ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Aber letztendlich ist das das Prinzip, dass Gott redet und Abraham hat es getan. Und in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, hat sich das immer wieder wiederholt, dass Gott gesprochen hat und Menschen nach mehr oder weniger langer und intensiver Zeit des Nachdenkens und des Abwägens gesagt haben, ja, das tue ich, ich vertraue dir. Ich mache das, was Abraham auch getan hat. Vertrauen und tun, glauben und gehorchen. Nicht immer einfach, Herausforderung, aber es lohnt sich in jedem Fall. Geistliche Berufung, das ist oftmals auch geistlicher Kampf. Da streiten Licht und Finsternis miteinander. Da gibt es heftige innere Kämpfe, vielleicht auch äußere mit Menschen, mit denen man unterwegs ist. Da ist auf der einen Seite der Wunsch, Gott zu dienen, und auf der anderen Seite die Angst, die dann unser Herz umklammert, dass wir vielleicht zu kurz kommen und ob das überhaupt geht und ob man das sich und seiner Familie zumuten kann. Manche von euch, die kennen solche Kämpfe, da bin ich mir ganz sicher, das kommt immer wieder vor. Vielleicht findet sogar jetzt gerade so eine Art Kampf in deinem Herzen statt. Soll ich Gott vertrauen? Soll ich vorwärts gehen? Soll ich Haran zurücklassen? Dann mach's wie Abraham. Dann nimm die Berufung an, hör auf seinen Ruf und tu das, was Gott zu dir spricht. Dann darf man sich auch mit anderen besprechen, ganz klar, und darf geistlichen Rat einholen. Aber letztendlich geht es darum, dass wenn Gott zu uns spricht, dass wir, wenn immer möglich, auf ihn hören und das tun. Es gibt viele Möglichkeiten von einer Berufung. Ja, Berufung hat viele Gesichter. Manche beruft Gott tatsächlich, alles zurückzulassen und ins Ausland zu gehen. Manche ruft Gott aber auch, hier zu bleiben und in ihrem Umfeld, in der Gemeinde zum Beispiel, mitzuhelfen und zu dienen. Manche ruft Gott überhaupt zum Glauben heraus aus einem Denken, in dem Gott seither keinen Platz hatte, heraus aus einem nichtchristlichen Leben zum Glauben an Gott, zum Glauben an Jesus. Heraus aus heidnischen, widergöttlichen Verstrickungen. Auch das kann uns passieren. Selbst als Christen kann es sein, wir kommen in etwas hinein, wo wir eigentlich gar nicht wollten. Und Gott ruft uns da wieder neu heraus. Kann sein, Gott ruft uns, ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus abzulegen, weil wir das vielleicht nie gemacht haben, weil wir irgendwo immer so ein bisschen mitgeschwommen sind, aber nie uns eindeutig positioniert haben. Gibt es viele Möglichkeiten, wie man das auch tun kann. Oder der Ruf, das Gute zurückzulassen, um nach dem Besten zu greifen. Man sagt ja, das Gute ist der Feind vom Besten. Manches Mal sind wir mit dem Guten zufrieden und lassen das Beste auf der Seite liegen. Lasst uns zum Besten aufbrechen. Lasst uns, wenn Gott zu uns spricht und uns ruft, ein eindeutiges Ja zu ihm finden. In der Vorbereitung habe ich in einem Kommentar den Satz gelesen: Berufung ereignet sich dort, wo eine von Gott zugesprochene Verheißung Glauben wirkt. Noch einmal: Berufung ereignet sich dort, wo eine von Gott zugesprochene Verheißung Glauben wirkt. Oder man könnte auch sagen: Berufung ereignet sich dort, wo eine von Gott zugesprochene Verheißung gehorsamen Glauben oder glaubenden Gehorsam wirkt. Also Berufung und die Reaktion darauf. Das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir an diesen fünf Predigten aus dem Alten Testament jeweils anlegen wollen. Da ist die Berufung und dann die Antwort, die Menschen darauf geben. Und ich hoffe, dass uns nach dieser kleinen Predigtreihe, dass uns das ermutigt, wie wir sehen, wie Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, aber eben immer im Glauben geantwortet haben, wenn Gott Berufung ausgesprochen hat. Und wir müssen nicht immer auf die großartige Berufung warten, so wie das bei Abraham gewesen ist. Nein, wir sind alle berufen. Niemand soll verloren gehen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder hat eine Berufung. Und es kommt darauf an, zu dieser großen oder auch scheinbar kleinen, in Anführungszeichen, Berufung zu stehen und das anzunehmen in seinem Leben. Die Berufung von Abraham hier in Kapitel 12 im 1. Mose, die beschreibt das Prinzip des Glaubens. Gott redet, der Mensch hört und tut es. Im Leben von Abraham wiederholt sich das an verschiedenen Stellen. Wir haben jetzt nur den Anfang gesehen. Das ist eine lange Geschichte, interessant zu lesen, aber immer wieder das gleiche Prinzip. Gott redet, Abraham tut es. Gott spricht und Abrahams Antwort ist Glauben und Gehorsam. Und da wächst so ganz langsam ein Vertrauensverhältnis. Und deshalb tut er in manchen Situationen seines Lebens im Lauf der Geschichte mit ihm auch großartige Dinge, wo wir nur staunen können, was Abraham da im Glauben auch getan hat. Im Kapitel 12, Vers 7, da ist Abraham schon in Kanaan, da begegnet ihm Gott. Jetzt begegnet er ihm. Wie? Das wird nicht beschrieben. Aber es ist eine wichtige Begegnung, weil Abraham inzwischen am richtigen Platz ist. Er ist in Kanaan, er ist angekommen, wo er eigentlich hingehört. Und Gott verspricht ihm bei dieser Begegnung, er soll sich umsehen und das Land, das er sieht, das soll seinen Nachkommen gehören, die es übrigens noch gar nicht gab. Die waren immer noch kinderlos, die beiden. Und jetzt tut Abraham etwas Wichtiges und Entscheidendes. Er baut einen Altar. Nach dieser Begegnung mit Gott, wo dieses Versprechen erneuert wird, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören wird, baut Abraham als Erinnerung an diese Gottesbegegnung in Sichem, das ist im heutigen Nablus, einen Altar. Im Glauben an diese noch offene Zusage baut er einen Altar. Der erste Altar, wahrscheinlich gab es Götzenaltäre vorher schon, aber der erste Altar, der da durch Abraham gebaut wird. Es wird übrigens keine Opferhandlung beschrieben in diesem Text. Von daher wissen wir gar nicht, ob da nur ein Altar als eine Art Erinnerungssymbol gebaut wurde, als eine Art Fußabdruck Gottes. Dieses Land gehört mir und ich gebe es dir, ich gebe es dem, der ich will. Eine Art Denkmal, das Abraham da baut, um immer wieder an diese Geschichte sich zu erinnern. Können wir das einfach auf uns übertragen? Lässt sich, glaube ich, nicht so eins zu eins übertragen, dass wir da, wo wir Gottesbegegnung haben, jeweils einen Altar bauen. Und wie sollte der dann aussehen? Und braucht es da eine Genehmigung vom Landratsamt dazu? Wahrscheinlich bräut es das. Aber ihr Lieben, was wir tun können, vielleicht ein einfaches Tagebuch, dass wir da, und wenn wir auch nicht jeden Tag Einträge machen, aber dass wir in solchen besonderen Lebenssituationen uns das aufschreiben, damit wir vielleicht auch mal in einer schwierigen Lebensphase zurückblicken können und sehen, da hat Gott zu mir geredet, das hat er gesagt. Und in aller Regel ist das Ermutigung für uns und es gibt uns neuen Auftrieb, an Gott festzuhalten. Also, das wäre eine Möglichkeit, so ein Tagebuch anzufangen als Ersatz für einen Altar. Und da braucht es dann auch keine Genehmigung von niemand. Das darf man jederzeit in sein Tagebuch schreiben. Wenn wir in dieser Predigtreihe von Gott erwählt verschiedene Personen betrachten werden in den nächsten Sonntagen, dann kommen wir früher oder später auf das Gottesbild von diesen Personen zu sprechen. Wir alle haben ein Bild von Gott in uns. Und je näher unser Gottesbild am Original ist, am tatsächlichen, tatsächlich so wie Gott ist, desto vertrauensvoller werden wir auch handeln. Wenn wir ein gutes Bild von Gott haben, dann werden wir ihm eher vertrauen, wie wenn wir ein weniger gutes Bild haben. Wenn wir ein Bild von Gott haben, der Spaßverderber, der Polizist, der Richter oder was weiß ich im Kopf haben, dann werden wir auf Distanz gehen, dann werden wir vorsichtig sein, werden wir nicht als allererstes vertrauen. Dann bleibt man in aller Regel Zaungast, man hält sich irgendwo zurück. Wenn wir das Bild vom halbblinden, alten Gott haben, der irgendwo die Kontrolle verloren hat, werden wir ihm auch kein Vertrauen schenken. Wie sollten wir auch? So jemand vertraut man nicht. Ich kann euch heute Morgen nicht in drei Sätzen das perfekte Gottesbild vermitteln. Das wäre unvollkommen. Aber er ist beides. Der mächtige Schöpfer, der spricht und es geschieht. Und von daher der Gott, den es zu ehren gilt, den es zu fürchten gilt, im Sinn von Ehrfurcht, nicht im Sinn von Angst haben. Und er ist auf der anderen Seite der gnädige und der barmherzige Gott, der auf diese Welt kommt, der sich klein macht, der für uns ans Kreuz geht, damit wir nicht verloren gehen. Wenn wir ein gutes Gottesbild haben, dann hilft uns das, ihm auch zu vertrauen in den verschiedensten Situationen unseres Lebens. Manches Mal kann das auch eine schwierige Phase sein. Es geht nicht immer alles einfach so glatt und nicht immer alle Ampeln schalten auf grün, wenn wir daherkommen. Aber Gott weiß, was auch rote oder gelbe Ampeln in unserem Leben für eine Bedeutung haben und was der Sinn dahinter ist. Abraham muss ein positives Gottesbild gehabt haben. Deshalb hat er ihm vertraut. Und er hat sein Leben auf diesen Gott gebaut. Und das hat für ihn dann auch Segen bedeutet. Und trotzdem gab es auch bei Abraham geistliche Durchhänger. Das dürfen wir auch sehen in dieser Situation. Aus Angst vor dem Pharao hat er seine Frau zu seiner Schwester gemacht. da ist ein Stück Wahrheit dran, das war seine Halbschwester. Aber sonst hat er sie wahrscheinlich auch als seine Frau ausgegeben. Auch Abraham hatte Angst, dass er dann vom Pharao vielleicht getötet wird. Und als die biologische Uhr für die beiden immer schneller und immer lauter getickt hat, da haben sie auch auf menschliche Weise versucht, zu einem Nachkommen zu kommen. Aber Gott ist trotzdem zum Ziel mit den beiden gekommen und hat seine Verheißung erfüllt, dass sie einen Nachkommen hatten im hohen Alter. Und deshalb ist trotzdem Abraham, auch wenn er diese Durchhänger hatte, und das macht ihn ein Stück weit menschlich, ist er der Mann des Glaubens. Und er taucht im Neuen und im Alten Testament eben als dieser Mann des Glaubens taucht er auf. Er ist ein Vorbild. Wer glaubt, hat Zukunft. Wir sagen manches Mal, wer schreibt, der bleibt. Das mag seine Berechtigung haben. Da ist tatsächlich was dran. Aber wer glaubt, der hat Zukunft. Der wird bestehen. Das gilt ganz sicher, weil wir eine Verheißung haben. Wer glaubt, hat Zukunft. Im Blick auf unsere drei Unterthemen, die ich am Anfang genannt habe, Berufung, die Reaktion darauf und die Anwendung, da ist Abraham ein Paradebeispiel. Da können wir sehen, wie es geht. Gott redet, Abraham hört und er tut es. Wenn wir das mitnehmen und dem nacheifern, dann haben wir Entscheidendes gelernt. Und dazu möchte ich uns motivieren und anregen, in der Hoffnung, dass wir das umsetzen können in der neuen Woche. Und Gott möge uns dabei segnen. Amen. Ich möchte noch beten. Lasst uns aufstehen dazu. Vater im Himmel, vielen Dank für diese wunderbaren Geschichten, die wir im Alten Testament haben. Und auch vielen Dank für die Inhalte, die zu diesen Geschichten gehören, die aus diesen Geschichten sprechen, wie wir es gerade auch bei Abraham gesehen haben. Du weißt, dass es in uns ja dieser Wunsch ist, dass wir Männer und Frauen des Glaubens sein möchten. Leute, die dir vertrauen, in den guten Tagen, aber auch in den weniger guten Tagen und vor allem auch in den stürmischen Tagen, wenn es manchmal drunter und drüber geht. Und du siehst auch, wie wir wollen und manchmal auch dabei scheitern. Hilf uns, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir gerade auch durch Abraham heute Morgen neu motiviert sind, uns auf dich zu verlassen, im Glauben Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen, auch wenn wir das Ziel nicht gleich sehen. Vielen Dank, dass wir ja dein wunderbares, lebendiges, heute noch zu uns sprechendes Wort haben dürfen und dass uns das ermutigt. So möchte ich dich bitten, Herr, für diejenigen, die vielleicht jetzt einen inneren Kampf auch führen, dass dieser Kampf zu deinen Gunsten ausgeht, zum Vertrauen auf dich. Ich vertraue dir, weil du der lebendige Gott bist und weil du glaubwürdig bist. Ich möchte dich um deine Führung bitten für uns alle in der neuen Woche, um deine Kraft und um deinen Segen. Amen.